Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den, herzlich willkommen zur folgenden Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergova. Heute haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Das Regierungskabinett hat beschlossen, die staatliche Unterstützung für Arbeitslose zu kürzen. Am Samstag beginnt das internationale Musikfestival Dvořák z Prag. Wir haben mit dem Festivaldirektor Jan Simon gesprochen. Und im Dorf Forst im Riesengebirgsvorland beginnt am Freitag ein tschechisch-deutsches Forstfest. Mehr verrät Ihnen Fernand Hauser im heutigen Kultursalon. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Daniela Hunigmann.
Die Nachrichten.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat am Mittwoch zum Thema Ukraine-Krieg ein Interview im US-amerikanischen Fernsehsender CNN gegeben. Falls Putin die NATO und die EU durch seinen Überfall schwächen wollte, habe er genau das Gegenteil erreicht, sagte Pavel. Beide Institutionen seien jetzt geeinter und auch entschlossener, ihr Gebiet zu verteidigen. Putin sei mit seinem Krieg nicht erfolgreich, führte Pavel weiter aus, und deswegen schwenke er nun auf indirekte Aktionen gegen jene Länder um, die die Ukraine unterstützten. Am Tag vor Pavels Interview hatte etwa die deutsche Regierung Russland beschuldigt, für den vereitelten Drohnenanschlag am Flughafen Halle-Leipzig verantwortlich zu sein. Der Durchschnittslohn in Tschechien ist im zweiten Quartal dieses Jahres auf 51.966 Kronen, das sind 2.148 Euro brutto monatlich, angestiegen. Dies sind 6,4% mehr als im Vorjahreszeitraum. Nach Einrechnung der Inflation ergibt sich jedoch ein realer Anstieg von 4,3%. Dies gab das tschechische Statistikamt am Donnerstag bekannt. Finanziell verbessert haben sich demnach vor allem Verwaltungsangestellte. Außerdem werden in dem Zusammenhang Lohnerhöhungen in unterstützenden Dienstleistungen genannt, wie bei Arbeitsvermittlern oder Sicherheitsagenturen. Die Gasspeicher in Tschechien sind derzeit zu fast 70% gefüllt. Die Regierung erfüllt damit die EU-Ziele für den aktuellen Zeitraum. Trotzdem betragen die Vorräte nur etwa 80% dessen, was Anfang September 2025 für Tschechien zur Verfügung stand. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des Ministeriums für Industrie und Handel sowie des Energieregulierungsamtes hervor. Der leichte Rückfall ist laut Analysten eine Folge der höheren Börsenpreise für Erdgas. Das Ministerium betont, dass es trotz der langsameren Auffüllung der Speicher genügend Gas für den kommenden Winter gebe. Das Prager Stadtgericht hat eine Klage abgewiesen, mit der drei Tankstellen in Tschechien die vorübergehende staatliche Regulierung der Benzinpreise während der Nahostkrise anfechten wollten. Den Richtern zufolge war die Preiseinschränkung gerechtfertigt und griff nicht in das Recht auf freies Unternehmertum ein. Wie das Nachrichtenportal Seznam Zprávy weiter berichtet, will der Betreiber einer der drei Tankstellen den Gerichtsstreit an höherer Instanz weiterführen. In Reaktion auf die steigenden Ölpreise, die nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran herrschten, wurden die Benzinpreise in Tschechien gut 3 Monate lang reguliert. Das Finanzministerium gab ab Anfang April täglich die Höchstmarke für den kommenden Tag aus. Die Maßnahme wurde Mitte Juli wieder eingestellt. In der Gedenkstätte des ehemaligen Ghettos Theresienstadt ist seit Donnerstag eine neue Ausstellung zu sehen, die die vergangenen 30 Jahre des dortigen Schülerwettbewerbs zusammenfasst. Dabei werden jedes Jahr die Kinder und Jugendlichen in Tschechien aufgefordert, Kunstwerke zu den Themen Geschichte, Erinnerung und Menschlichkeit anzufertigen. Im Kinosaal des Museums werden nun alle bisherigen Siegerarbeiten präsentiert und das bis Ende Oktober. Die Schau erinnert auch an die Holocaust-Überlebende und Namensgeberin des Wettbewerbes, der seit 2015 Memorial für Hannah Greenfield heißt. Sie stammte aus dem mittelböhmischen Kolin, wurde im Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert und förderte dort künstlerische Arbeiten. Und zum Abschluss noch die Wetteraussichten. Der Freitag wird in Tschechien wahrscheinlich der wärmste Tag der Woche. Zunächst ist es noch bedeckt mit Schauern, allmählich zieht die Bewölkung dann aber ab und in der Südhälfte des Landes heitert es fast vollständig auf. Im Norden kann es aber am Abend noch Schauer und vereinzelt auch Gewitter geben. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 29 Grad, in Südmähren bis 31 Grad.
Danke, Daniela, für die Nachrichten. Die tschechische Regierung hat am Montag beschlossen, dass zum kommenden Jahr die staatliche Unterstützung für Arbeitslose in den ersten beiden Monaten wieder gekürzt wird. Sie war erst in diesem Jahr erhöht worden. Kritik kommt nicht nur von den Gewerkschaften und Teilen der Opposition, sondern auch von Arbeitgebern sowie aus den eigenen Reihen der Regierungskoalition. Till Janse weiß mehr.
Für Arbeitslose in Tschechien werden die ersten beiden Monate ohne Job künftig schwerer als bisher. Denn sie sollen nur noch 65% ihres vorherigen Lohnes bekommen und nicht mehr 80%. Außerdem soll die Maximalhilfe bei 60% des Durchschnittslohns liegen. Das sind 20 Prozentpunkte weniger als derzeit. Diese Änderung hat das Regierungskabinett beschlossen. Arbeits- und Sozialminister Aleš Juchelka von der Partei ANO verspricht sich davon Einsparungen in der Höhe von umgerechnet bis zu 200 Millionen Euro im Jahr. Seinen Aussagen nach ist der Arbeitsmarkt in Tschechien stabilisiert, die derzeitigen Hilfszahlungen des Staates seien zu hoch und würden zu einem unnötig langen Verharren in der Arbeitslosigkeit verleiten. Während innerhalb der Regierungskoalition auch die Autofahrerpartei Motoriste Sobie dezidiert hinter der Entscheidung vom Montag steht, ist dies bei der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie nicht so.
Die arbeitenden Menschen dafür zu bestrafen, dass sie für eine Weile ohne Anstellung sind, halte ich für eine schlechte Idee. Ich denke, sie haben ein Anrecht darauf, dass der Staat sich für kurze Zeit auch um sie kümmert, bis sie eine andere Arbeit gefunden haben.
Sagte der Parteivorsitzende Tomio Okamura nach der Kabinettssitzung. Er beklagte, dass die angedachten Kürzungen zuvor nicht im Koalitionsrat besprochen worden seien. Die Gewerkschaften sind ebenfalls gegen die Änderung. Ihr größter Dachverband ist der CMKOS und sein Vorsitzender Josef Cedula wies darauf hin, dass auch die Vertretungen der Arbeitnehmer vorab nicht angehört worden seien.
Es gebiete nicht nur der Anstand, sondern es ist sogar die Pflicht der Regierung, eine solch ernste Frage des Arbeitsrechts, die eine große Zahl an Angestellten betrifft, mit uns zu besprechen. Das ist aber nicht geschehen. Für uns ist schockierend, was da gerade passiert.
Die Vorgängerregierung von Premier Petr Fiala hatte erst für dieses Jahr neu eingeführt, dass Arbeitslose in den ersten beiden Monaten eine höhere Unterstützung als früher erhalten. Das sollte den Arbeitsmarkt beleben, indem Arbeitnehmer motiviert werden, einen besseren Job zu suchen und sich weiter zu qualifizieren. Und das wird auch von den Arbeitgebern unterstützt. Die tschechische Handelskammer etwa befürchtet nun weniger Dynamik im Bereich Personalwesen. Dabei kommt laut Wirtschaftswissenschaftlern das höhere Arbeitslosengeld letztlich sogar dem Staatshaushalt zugute, über höhere Steuern für eine besser bezahlte Beschäftigung. Philipp Pertold ist Ökonom beim Think Tank Sergei und sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Wenn die Menschen ihren Arbeitsplatz wechseln und durch die Arbeitslosigkeit gehen, dann verbessern sie sich in den Einkünften im Schnitt dauerhaft um 10%. Das Ziel der Erhöhung des Arbeitslosengeldes war wirklich, die Menschen zu einem häufigeren Wechsel der Anstellung in Richtung eines höheren Verdienstes zu motivieren. Dass es nun wieder rückgängig gemacht wird, dürfte diesen Effekt verhindern.
In diesem Jahr liegt die maximale Höhe des Arbeitslosengeldes bei umgerechnet knapp 1.600 Euro monatlich. Sie würde 2027 dann laut Regierungsbeschluss auf knapp 1.200 Euro absinken. Im dritten und vierten Monat soll die Höhe wie derzeit bei 50% des vorherigen Verdienstes liegen und danach bei 45%.
Till Janse war das mit dem Bericht über die vom Kabinett geplante Kürzung des Arbeitslosengeldes. Am Samstag wird das Musikfestival Dvořáková Praha, Dvořáks Prag, eröffnet. Der Festivaldirektor Jan Simone war am Mittwochmorgen in unserem Studio zu Gast. Hier ein Interview mit dem Festivaldirektor. Herr Simone, am Samstag beginnt das internationale Musikfestival Dvořáková Praha.
Die Protagonisten des Eröffnungskonzerts sind die Orchesterphilharmonica della Scala mit dem Dirigenten Riccardo Schei und der Violoncellistin Julia Hagen. Und auf dem Programm steht, wie auch immer in den letzten Jahren, Dvořák, Violoncello-Konzert, H-Moll und die 9. Sinfonie von Antonín Dvořák aus der Neuen Welt.
Es gibt mehrere sehr renommierte Orchester, die jetzt in Prag auftreten werden. Wahrscheinlich Nummer 1 sind die Wiener Philharmoniker.
Ich freue mich besonders auf die Wiener Philharmoniker, weil die kommen regelmäßig zu unserem Festival. Und diesmal mit einem der beliebtesten Stücke, von mir zumindest. Und das ist die Suite von Prokofiev, Ballett Romeo und Juliet. Und das ist die eigene Suite von dem Dirigenten Tugan Sokiev. Der hat das neu gestaltet. Einfach, der wählt seine eigene Nummer aus dem Ballett. Aber wir freuen uns auch wahnsinnig, dass die namhafte Geigerin Hilary Hahn wird den Dvořák Violinkonzert vortragen. Und das ist für uns sehr erfreulich, dass sie unseren Vorschlag akzeptiert hat. Und das andere Orchester ist das Orchester der Tonhalle in Zürich mit dem Chefdirigenten Paavo Järve. Und da liegt uns besonders am Herzen, dass Paavo Järve hat Josef Spacek als der Solist akzeptiert in Schostakowitsch Violinkonzert, weil wir bemühen uns, dass große Orchester wirklich renommierte tschechische Interpreten als Solisten annehmen. Und im Fall von Josef, es ist ohne Zweifel, dass die höchste Qualität kommt zusammen mit der Qualität des Orchesters der Tonhalle und mit Paavo Järve.
Es wird auch das Prager Rundfunksinfonieorchester dabei sein, diesmal aus einem besonderen Anlass, nicht wahr?
Den Orchester gibt es seit 100 Jahren und die feiern es überall. Und ich habe gedacht, okay, die haben Prager Filling Festival eröffnet mit Mein Vaterland. Die waren auch im Litomichl Festival, haben eigene Abo-Reihe. Das ist schon ein Anlass, etwas zu feiern. Ich wollte das Programm anders gestalten. Am besten dachte ich, dass es mit der Rücksicht auf die vergangene 100 Jahre ist, aber gleichzeitig auch mit der Sicht in die Zukunft. Und das Programm entspricht dieser Idee, weil es stehen die, sagen wir, Standardwerke, Standardrepertoire auf dem Programm des Abends mit Ravels Bolero und Debussy Après Midi. Aber es wird auch die 2. Sinfonie von Erwin Schulhoff aufgeführt und wir freuen uns besonders auf die Weltpremiere der kommissionierten Werk von dem tschechischen Komponisten Jan Kučera, der ein neues Konzert für Geige, Violoncello und Orchester komponiert auf unsere Bestellung. Und das wird eine Weltpremiere. Und wir hatten gestern zu der Pressekonferenz zu Gast nicht nur den Komponisten, aber auch bei den jungen Solisten, nämlich den ersten Preisträger von Concertino Praga Wettbewerb aus dem Jahre, glaube ich, 2020, der Geiger Daniel Mateča. Und junge, vielversprechende Violoncellistin Sakura Toba. Sie ist vor 2 Jahren im Borislavka-Zyklus aufgetreten mit Riesenerfolg und das war für mich ein Grund, sie erneut einzuladen zu diesem Konzert.
Übrigens, der Borislavka-Zyklus ist ausverkauft, also der Raum ist nicht so groß, aber...
Ja, es ist erstaunlich, wie schnell, weil es ist manchmal ein Problem, einen neuen Ort zum Leben zu bringen, aber mit Artium in Borislavka hat es dem Festival sehr schnell gelungen und wahrscheinlich deswegen, weil da treten wirklich junge Interpreten. Meistens, wir haben Glück, wirklich große Talente zu entdecken und dem Publikum vorzustellen. Und die Leute gehen dahin deswegen, weil die erwarten, dass wir die Neuentdeckungen auf das Podium bringen.
Die Residenzkünstlerin ist Magdalena Kožená. Inwieweit konnte sie selber das Programm zusammenstellen, was ihren Vorstellungen entsprach?
Eigentlich, sie hatte ziemlich freie Hände bei der Wahl des Repertoires. Wir hatten andere Kriterien, weil Magdalena ist wirklich eine Weltstar und wir wollten sie irgendwie dem Publikum aus verschiedenen Perspektiven vorstellen. Das heißt, sie wird ein Liederabend zusammen mit dem Pianisten Kirill Gerstein darstellen am 7. September. Dann hat sie ein Kammermusikkonzert mit dem Streichquartett der Tschechischen Philharmonie und dem Pianisten Karel Košárek. Dann wird sich als Mentorin der jungen Talente präsentieren in St. Agnes Kloster. und zum Schluss will sie im Repertoire auftreten, die sie zu Weltstall gebracht hat. Und das ist nämlich Barockmusik, und da am Konzert zusammen mit dem Kammerorchester der Tschechischen Philharmonie und dem Dirigent Andrea Marcon wird sie die Musik von Händel und Vivaldi dem Publikum präsentieren.
Gibt es wieder ein Konzert aus der Reihe ohne Krawatte?
Es gibt 3 Konzerte, aber es gibt eins, auf den ich mich besonders als Pianist freue, nämlich ein Treffen auf dem Podium, und nämlich Brett Meldau, der Grammy-Träger aus dem Jazzbereich, und der klassische Pianist Kirill Gerstein werden einen Dialog auf der Bühne des Dvořák-Saales führen. Und das ist eigentlich ein Dialog zwischen Musik, die komponiert wurde und improvisiert wird, zwischen den Genres wie Klassik und Jazz. Das wird ein spontaner musikalisches Erlebnis, und wir wissen nicht ganz genau, was aufgeführt wird. Und das ist doch spannend, und zu solchen Augenblicken kommt im Rahmen eines Festivals der klassischen Musik ziemlich selten.
Die meisten Konzerte sind ausverkauft, oder es gibt noch ein paar Restkarten. Wie steht das jetzt so 2 Tage vor der Eröffnung?
Eigentlich, es gibt wirklich ganz wenig zu verkaufen. Wir sind weit über 90%. Es gibt Konzerte, wo es wirklich ohne Chance ist. Es gibt ein paar Karten für den Rezital von Rafael Blechacz, für Brett Meldau und Kirill Gerstein, aber es sind wirklich Restkarten, und es ist für uns eine ganz erfreuliche Situation, dass wir momentan kaum was zu verkaufen haben. Aber das heißt nicht, dass die Leute noch Web anschauen sollen, um zu erfahren, ob es noch Karten gibt, weil die Chance stirbt als die letzte.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Direktor des Musikfestivals Dvořákova Praha, Jan Simon. Das Festival findet vom 5. bis zum 23. September statt. Für einige der Konzerte gibt es noch Restkarten. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Im kleinen Dorf Vocht im Riesengebirgsvorland beginnt am Freitag ein tschechisch-deutsches Festival, das Kultur, Architektur und Geschichte zusammenbringt. Fernab einer Bühne oder einem Konzertsaal werden Tanz, Theater und barocke Kompositionen zum Besten gegeben. Hinter dem Vochtfest stehen Jula und Lea Murbach, die selbst in Vocht aufgewachsen sind. Ihr Ziel: das Festival zu einer festen Größe auf der tschechisch-deutschen kulturellen Landkarte machen. Ferdinand Hauser hat mit den beiden Schwestern gesprochen.
Ja, Jula und Lea, der erste Jahrgang des Forstfests oder Forstfests steht ja unmittelbar bevor. Wie seid ihr denn auf diese Idee für das Festival gekommen? Jula, vielleicht kannst du einmal erzählen, wie das so kam, wie die Idee kam?
Die Idee kam so, dass wir den Ort sehr gut kennen. Wir sind hier selber aufgewachsen auf dem Hof in Vocht und sind aber beide in andere Richtungen gegangen. Lea studiert Architektur, ich studiere Musik, also Cello. Aber der Hof war weiterhin immer ein sehr wichtiger Ort für uns. Und dann haben wir überlegt, wie wir irgendwie diese verschiedenen Bereiche verbinden könnten, und dann dachten wir, eigentlich ist der Hof ja ein super Ort, um so ein Festival zu machen und Kultur herzubringen und auch irgendwie die Räumlichkeiten zu nutzen, die vor Ort sind, und so ist eigentlich die Idee entstanden, das Festival zu gründen. Wir haben vorher schon kleinere Projekte gemacht, mit Kammermusik zum Beispiel, aber das war jetzt das erste Mal, dass wir das in so einem größeren Rahmen machen und auch wirklich ein breiter gefächertes Kulturangebot nach Vocht bringen.
Vocht ist ja ein relativ kleiner Ort im Riesengebirge. Ich habe nachgeschaut, da leben, glaube ich, nur ein paar Dutzend Leute. Wie kann man sich diesen Ort denn so vorstellen und in welchen Räumlichkeiten findet das Festival konkret eigentlich statt?
Ja, Vocht ist ein sehr kleines Dorf. Es gehört zu der Gemeinde Černidul. Es ist so ein Straßendorf, also in einem Tal. Und es gibt auch hier eine Kirche, die entweiht ist, wo auch ein Konzert stattfinden wird. Und der Hof gehört zu einem Barockschlösschen. Und das Schloss ist dann auch so ein bisschen die Hauptbühne für das Festival. Da wird auch die Eröffnung stattfinden. Und wir haben hier so eine richtig tolle Reithalle, die aber auch als Konzertsaal umgenutzt werden kann. Und da ist so ein Sandboden drin und dann kann man da so Bretter drauflegen und Stühle hinstellen. Und dann ist es plötzlich ein Konzertsaal mit Blick in die Natur.
Okay. Ja, das klingt ziemlich gut. Was genau wird denn eigentlich angeboten beim Forschtfest? Es geht ja am Freitag los und dann bis zum Sonntag. Welches Programm habt ihr euch da überlegt?
Ja, also es fängt an mit der Eröffnung, wo auch der deutsche Botschafter in Prag, Herr Peter Reuß, seine Teilnahme zugesagt hat, worüber wir uns sehr freuen, denn er hat auch die Schirmherrschaft über unser Festival übernommen. Das startet also mit der Eröffnung, wo es kleine Redebeiträge gibt, auch etwas zu essen und trinken, einen sehr guten Wein von unserem Sponsor Vinescola Piguna Hora zum Beispiel. Und dann geht's weiter mit einer Performance bzw. Konzert in eben der besagten Reit- bzw. Konzerthalle. Und das ist eine Kombination aus klassischer Musik und zeitgenössischem Tanz. Danach geht's am Samstag weiter mit einem sogenannten kulturhistorischen Spaziergang. Eine Journalistin aus der Schweiz hat eine ziemlich umfangreiche Recherche zu der Geschichte des Hofes gemacht. Und an ihr lässt sich eigentlich auch beispielhaft die Geschichte des Sudetenlands ein bisschen nachvollziehen und nachverfolgen. Hier ist unglaublich viel passiert auf dem Hof. Das Schloss zum Beispiel hatte unglaublich viele Rollen und Funktionen. Und im Rahmen von diesem Spaziergang, wo also die Menschen von Ort zu Ort ein bisschen so wandern quasi und etwas erfahren zu der Geschichte, gibt's dann auch ein kleines Konzert. Danach folgt am Samstag um 15 Uhr ein Puppentheater. Danach folgt ein Festessen. Und bei diesem Festessen ist quasi Raum dafür, dass sich Publikum und Mitwirkende treffen und ins Gespräch kommen. Und genau, also das Essen und die Begegnung ist auch ein Bestandteil des Programms. Und am Abend folgt dann ein Konzert von dem Kammerorchester, das für das Festival gegründet wird. Und da erklingen dann Werke von Leos Janáček, Caroline Shaw und Weinberg. Also eher weniger gespielte, aber sehr tolle Werke. Und das Orchester besteht aus jungen Musikerinnen aus Deutschland und Tschechien. Und dann kommt am Sonntag noch ein Brunch. Und dann um 12 Uhr ein Abschlusskonzert in der Kirche. Und das ist ein Konzert mit Barockmusik, wo das Ensemble aus Bremen, Arc of Iris, spielt.
Ja, das klingt super schön und irgendwie klein, aber fein und auch intensiv und schön, dass eben zum Beispiel auch deutsche und tschechische Musiker zusammenkommen. Ich kann mir vorstellen, dass in Forst wahrscheinlich sonst kulturell vielleicht nicht ganz so viel los ist das Jahr über. Wie wichtig ist es euch, dass ihr das Festival gerade da macht? Lea, wie siehst du das denn?
Wir wollen schon Kultur aus den großen Städten, wo wir ja auch irgendwie leben und studieren und die dort miterleben dürfen, wollen wir die schon in den ländlichen Raum bringen. Und wir finden es auch sehr spannend, zum Beispiel klassische Musik oder Tanz in so unkonventionellen Kontexten aufzuführen und vielleicht das auch irgendwie neu zu interpretieren, dass es nicht nur immer ein klassischer Konzertsaal sein muss mit einer Bühne und einem Publikum, aber das ist
Sektempfang
und Siedempfang. Aber dass es vielleicht auch in anderen Räumlichkeiten oder anderen Konstellationen stattfinden kann.
Ihr seid ja ein deutsch-tschechisches Festival, das nun im Sudetenland stattfindet, im ehemaligen. Welche Rolle spielt denn die Geschichte dieses Ortes bei dem Festival? Ihr habt schon erwähnt, bei der Führung durch das Schloss wird das eine Rolle spielen, aber auch darüber hinaus?
Uns ist die Begegnung des Deutsch-Tschechischen immer sehr wichtig, weil wir hier auch, also unsere Familie hat jetzt direkt nicht eine sudetische Geschichte oder wir haben keine Vorfahren, aber unsere Eltern sind hier nach der Wende hingezogen und versuchen dieses Thema auch irgendwie immer anzusprechen oder darüber irgendwie offen zu reden. Und uns ist es auch wichtig, darüber so zu reden und gerade auch diese Geschichte auch irgendwie jungen Leuten zeigen, gerade auch zum Beispiel unseren Freunden, die in Deutschland leben und uns hier besuchen kommen, erzählen wir das immer gerne oder gehen zum Beispiel auf den Friedhof, wo auch viele Gräber mit deutschen Namen sind. Genau das ist irgendwie so unser Ziel, dass wir hier den Ort als so ein Begegnungsort der deutschen und tschechischen Kultur oder Sprache auch. Es passiert immer alles in zwei Sprachen hier und ja, so wieder etablieren.
Also ich würde nur noch dazu ergänzen, dass es nicht unser Ziel ist, irgendwie über die deutsch-tschechische Geschichte hier aufzuklären oder das irgendwie jetzt in den Fokus zu stellen, weil das ist wahnsinnig komplex und kompliziert für alle Seiten. Es ist uns aber sehr wichtig, dass das erwähnt wird im Rahmen des Festivals, also eben mit diesem kulturhistorischen Spaziergang, wo einfach dargestellt wird, was wir in diesem Kontext über den Ort wissen und kennen. Also es ist uns wichtig, das erwähnt zu haben, aber vor allem sehen wir in der heutigen Zeit den Ort einfach als Begegnungsort von den beiden Ländern und Kulturen und wollen diese Begegnung und Austausch bei dem Festival unterstützen und einfach weitertragen. Aber das beruht jetzt nicht alles auf der Geschichte, sondern auch darauf, was heute eigentlich hier passiert und was eben unsere Eltern auch schon aufgebaut haben. Und auch dadurch, dass wir einfach in beiden Ländern so ein bisschen zu Hause sind, ist es entstanden.
Und eure Eltern kamen aus Deutschland sozusagen nach Tschechien?
Ja, unser Vater, Joachim Dutschke, ist nach der Wende hier als Berater für biologisch-dynamische Landwirtschaft hingegangen aus Deutschland und unsere Mutter, Agnes Moorbach, kommt aus der Schweiz ursprünglich.
Wie kann man sich das denn praktisch vorstellen? Das Forchtfest ist ja doch relativ schwer zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kann man bei euch auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln trotzdem anreisen oder auch übernachten?
Ja, man kann theoretisch auch übernachten. Man kann sich gerne ein Zelt aufstellen bei uns. Prag ist mit dem Auto 2 Stunden entfernt. Also ich würde sagen, dass es auch jetzt nicht so ganz ab vom Schuss ist. Und man kommt zum Glück auch ziemlich gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hierher. Also man kann
in die Nähe.
Dann kann man noch 15 Minuten zu Fuß laufen und dann ist man hier. Also ich würde sagen, dass es doch nicht ganz so weit weg ist, wie man denken könnte.
Genau, und es liegt auch im Riesengebirge, wo natürlich Skigebiet ist und es gibt hier diverse Unterkunftsmöglichkeiten und wir finden da immer eine gute Lösung und wenn jemand am Bahnhof abgeholt werden will, dann finden wir dafür auch eine Lösung. Also dafür sind wir bereit.
Super. Was ist denn eure langfristige oder mittelfristige Vision vielleicht für das Festival und für Forscht? Ihr habt bereits gesagt, dass ihr das irgendwie so als deutsch-tschechischen Kulturort etablieren wollt. Wie stellt ihr euch das vor oder habt ihr überhaupt schon eine Vorstellung?
Ja, also wir würden sagen, das ist eigentlich schon ein Ort der deutsch-tschechischen Begegnung. Also es gibt viel, worauf wir jetzt schon aufbauen können. Es ist jetzt natürlich die Frage, ob dieses Festival regelmäßig stattfinden soll. Das fänden wir einerseits sehr schön, andererseits merken wir auch, wie viel Aufwand und Arbeit mit so einem Festival verbunden ist. Aber eigentlich ist es ein toller Start jetzt und wir haben sehr viel Unterstützung und Zuspruch bekommen und ich glaube, wir werden dann nach dem Festival uns endgültig zusammensetzen und überlegen, ob wir das im kommenden Jahr auch machen wollen und ob daraus so eine Art Tradition werden soll. Was ich zum Beispiel unglaublich toll fände, ist, wenn der Ort generell Künstlern und Künstlerinnen zur Verfügung steht, zum Beispiel um so Residenzen zu machen, weil ich finde, das ist einfach eine unglaublich schöne Umgebung hier und das ist halt auch das Besondere im Gegensatz zu städtischen Umgebungen, dass hier so viel Platz ist. Also es gibt einfach viele Räume, es gibt auch einfach vom Gefühl her Platz. Also es ist mitten in der Natur, in einem Tal und ich finde, das ist ein unglaublich schöner Ort, wo Kunst entstehen kann und eben vielleicht auch Ensembles proben könnten, so als Residenzort oder Vorbereitungsort. Und das ist etwas, was mich persönlich, wo ich drüber nachdenke und denke, das könnte auch eine Richtung sein, in die sich das entwickelt.
Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.